Die Hauptumweltwirkung erzeugt halt der Mittelstrecken- und Langstreckenverkehr. Und die fliegen nun mal mit Kerosin. Und es gilt jetzt darum, dass wir schnellstmöglich was erreichen. Und deswegen ist natürlich jetzt der Einsatz von biobasierten Kraftstoffen, die praktisch direkt eingesetzt werden können im Vergleich zu Kerosin, sind natürlich das Mittel der Wahl. Nur wir sehen natürlich, dass die weltweite Menge an diesen Kraftstoffen natürlich äußerst begrenzt ist.
Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter. Mein Name ist Christina Hiebtmeier.
Und ich bin Franziska Tschugan.
Es ist nicht mehr lang, bis die Ferien beginnen und viele ins Flugzeug steigen. Seit es den Terminus Flugscham gibt, machen es manche Urlauberinnen und Urlauber wahrscheinlich mit schlechtem Gewissen und fragen sich, wann wird Fliegen endlich umweltfreundlich? Unser heutiger Gast kann uns dazu einiges erzählen. Er hat Luft- und Raumfahrt studiert, war einige Zeit beim Flugzeughersteller Airbus und ist jetzt Bereichsvorstand für Luftfahrt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Herzlich willkommen, Markus Fischer.
Hallo zusammen.
Hallo, Herr Fischer. Haben Sie sich auch schon einmal fürs Fliegen geschämt?
Eigentlich nicht. Und in Ihrer Anmoderation klang ja auch durch, wie wären wir denn jetzt klimafreundlicher? Und da kann ich halt dazu sagen, eigentlich hat die Luftfahrt seit jeher versucht, immer sehr ökonomisch und auch ökologisch zu sein im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Dadurch, dass wir jetzt natürlich die ganzen Klimaauswirkungen deutlicher als früher spüren und eine große Bewegung in Gang gesetzt worden ist, hat die Luftfahrt natürlich tatsächlich nochmal einen Zahn zugelegt und sagt so, also jetzt müssen wir wirklich ernst machen und noch größere Schritte in Richtung, ich nenne es mal Klimaverträglichkeit machen. Ja.
Das heißt, die Klimaneutralität ist nicht das Ziel, sondern eine Klimaverträglichkeit?
Ja, Klimaneutralität ist natürlich auch oftmals kritisiert worden. Was ist denn eigentlich klimaneutral? Wir vom DLR sagen, besser ist es, klimaverträglich das auszudrücken, weil das Klima selbst kann beurteilen, was für sich klimaverträglich ist. Und insofern ja, deuten wir das so. Also wir tun alles Mögliche, damit praktisch wir das Klima bzw. die Atmosphäre so gering wie möglich nur belasten. Ne?
Wann werden wir denn dann mit besserem Gewissen fliegen können? Haben Sie einen Zeithorizont für uns?
Naja, das ist so wie mit jedem Mittel, was man einsetzt. Man muss es bewusst einsetzen und auch nur so weit, wie es notwendig ist. Und die Flugzeughersteller, die Forschung, die Luftfahrtwirtschaft, alle sind daran interessiert, also möglichst ökonomisch und auch ökologisch zu fliegen. Das kriegt der Passagier vielleicht nur bedingt mit, aber da arbeiten wirklich sehr viele Menschen dabei, dass man praktisch den Einfluss auf die Umwelt so gering wie möglich hat. Und selbst kann man natürlich, muss man sich immer die Frage stellen, wenn ich jetzt von A nach B kommen will, habe ich es ja selbst in der Hand zu wählen, welches Verkehrsmittel nehme ich. Und wenn ich der Meinung bin, es gibt eine Kombination von Verkehrsmitteln, die umweltfreundlicher sind, dann bin ich auch frei, das zu wählen. Ja.
Ist es nicht so, dass sich der Internationale Luftverband selbst die Vorgabe auch gegeben hat, bis 2050 klimaneutral zu sein?
Ja, es ist tatsächlich nicht nur der Luftverkehrsverband, sondern abgeleitet aus den Pariser Zielen, der nachhaltigen Ziele für weltweit, hat die Europäische Kommission gesagt, so wir schreiben den sogenannten Green Deal. Das ist eine Verpflichtung von Europa, praktisch bis 2050 gewisse CO2-Ausstoßquoten zu erreichen, die es dann ermöglichen, praktisch dieses 1,5 bis 2 Grad Erwärmungsziel bis Ende dieses Jahrhunderts auch von Europa her aus zu erreichen. Und dieser Green Deal Vertrag, der ist ja jetzt quasi nicht nur für die Luftfahrt relevant, eben auch für den gesamten Mobilitätsbereich. Der hat auch uns in der Luftfahrt natürlich dazu verpflichtet, genau diese Ziele zu verfolgen und alles Mögliche zu tun, um genau dieses Ziel zu erreichen.
Airbus zum Beispiel plant Wasserstoffflugzeuge ab 2035. Wie realistisch ist denn das?
Ja, ich sag mal so, Airbus hat gesagt, also den ersten Einsatz eines Passagierflugzeuges im Serienflugbetrieb planen sie eben ab der Mitte des nächsten Jahrzehnts. Über die Größe, man vermutet, dass es so in der Regionalflugzeuggröße passieren wird. Das hat man sich zum Ziel gesetzt, ein ehrgeiziges Ziel, das wissen wir alle in der Luftfahrt. Aber es ist auch wichtig, dass man sich ehrgeizige Ziele setzt, denn unser Handeln ist jetzt auch schnell erforderlich. Das brauche ich, glaube ich, keinem zu erzählen. Und in der Luftfahrt arbeiten halt alle zusammen auch mit Partnern aus dem Energiebereich und Verkehrsbereich oder auch der Raumfahrt, Wasserstoff eben so schnell wie möglich auch in der Luftfahrt einsetzbar zu machen. Ne? Und ja, insofern sind das hochgesteckte Ziele, aber es ist wichtig, dass wir uns auch so hochgesteckte Ziele setzen. Ne?
Da höre ich raus, dass es noch viele Probleme gibt. Können Sie mal ein bisschen umreißen, was beim Wasserstoffantrieb die Probleme sind?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es Probleme gibt. Ich sage mal, es gibt Herausforderungen. Das sind halt, ist halt ein Energieträger, der in der Luftfahrt neu ist, in Anführungsstrichen. Warum, sage ich gleich noch was zu. Aber in anderen Bereichen der Wirtschaft schon lange bewährt ist. Also man weiß, wie man mit Wasserstoff umgehen kann, wie man den transportieren kann und auch wie man ihn einsetzen kann. Das heißt, für die Luftfahrt ihn jetzt nutzbar zu machen, das ist halt die große Herausforderung. Und dahinter versteckt sich, dass das Wasserstoff halt das als leichtestes Element halt sehr viel Volumen einnimmt. Das heißt, obwohl die Energie, die ich praktisch im Wasserstoff habe, wenn ich die jetzt mit handelsüblichem Kerosin oder damit, womit wir jetzt fliegen, vergleiche, dann würde man praktisch im Volumen, würde ich ungefähr einen Faktor 3 bis 4 erreichen, um praktisch den gleichen Energieinhalt zu haben. Das heißt also, die Tanks, die ich dann für Wasserstoff in einem Flugzeug verbauen müsste, die wären halt ungefähr 3 bis 4-fach so groß wie heutzutage. Und da kann man sich natürlich vorstellen, so einfach kriege ich das ins Flugzeug nicht rein, weil dann muss ich quasi fast alle Passagiere rausschubsen. Und dann würde sich natürlich ein Flug auch nicht mehr rentieren. Das heißt, man muss eben darüber nachdenken, wie ich andere Flugzeugkonzepte habe oder eben auch darüber nachdenken, bis zu welcher Strecke macht es denn Sinn, mit Wasserstoff zu fliegen, weil eben dieser Einfluss dieses großen Volumens halt nicht unerheblich ist, besonders wenn man große Flugzeuge damit bewegen will, ne? Und eine andere Herausforderung ist halt eben, dass Wasserstoff, wenn ich ihn jetzt praktisch mit hoher Energiedichte im Flugzeug unterbringen will, er dann man wahrscheinlich über flüssigen Wasserstoff nicht drumherum kommt. Das heißt, der muss gekühlt werden. Da ist eine ganze Menge Systemtechnik auch notwendig. Und das führt auch dazu, wenn wir das nicht intensiv erforschen, dass eben diese ganzen Systeme auch sehr schwer werden können. Ne? Also man hat einen Einfluss vom Gewicht und einen Einfluss vom Volumen. Und deshalb ist es eben genau jetzt das Forschungsziel herauszufinden, bis zu welcher Größe von Flugzeug macht es denn überhaupt Sinn, Wasserstoff anzudenken? Und wo sagt man, das ist dann einfach zu viel Aufwand? Da müssen wir uns was anderes überlegen. Ne?
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass eher dann Kurzstreckenflugzeuge für Wasserstoff Sinn machen?
Zurzeit ist tatsächlich Forschungsrichtung der Art, dass man sagt, wir fangen mal mit kleineren Flugzeugen an. Das ist so im Bereich der Zubringer-Regionalflugzeuggrößen. Und deshalb hat auch Airbus beispielsweise im Einklang damit gesagt, also so ein Flugzeug, was dann nächste Dekade mal fliegen kann, das könnte so eine Größe sein, ne?
Also ein Flugzeug, das innerhalb von Europa Städte anfliegt?
Beispielsweise, ja. Also innereuropäischer Verkehr oder innerländischer Verkehr, sage ich mal. Ne?
Mhm. Gut, Wasserstoff ist dann offenbar nicht die große Lösung für Flüge international. Wie schaut es denn mit Elektroantrieben im Luftverkehr aus? Ist man da weitergekommen?
Auch da ist man sehr viel weitergekommen. Da ist ja immer der limitierende Faktor die Batterie und die Energiedichte, die heutige Batterien haben. Wenn wir die halt in große Flugzeuge verbauen würden, würden wir praktisch das gesamte Flugzeuggewicht nur praktisch aus Batteriegewicht bestehen, wenn ich jetzt ein Langstreckenflugzeug mir anschaue. Und deshalb ist auch genau da die Frage, bis zu welcher Größe macht denn das Sinn, auch wenn wir jetzt viele neue Batterietechnologien sehen und das auch ganz, ja, man jetzt auch ganz positiv in die Zukunft sehen kann, dass sich da auch noch eine ganze Menge entwickelt. Trotzdem wird es dabei höchstwahrscheinlich dabei bleiben, dass ein rein elektrischer Einsatz von Flugzeugen eher im Kleinflugzeugbereich Sinn macht, vielleicht bis zu einer Zubringerflugzeuggröße. Ne?
Denkt man da auch an Hybrideinsätze, dass man Elektro mit Kerosin zum Beispiel zusammenspannt? Solche Autos gibt es ja auch.
Genau, da kommt jetzt eben das Spannende ins Spiel. Also Stichwort Hybrid. Was kann ich denn machen, um verschiedene Systeme zusammenzuschalten? Kennt man ja auch aus dem bodengebundenen, also Pkw-Verkehr, dass man sagt, man setzt jedes System genau in dem Betriebspunkt ein, wo es optimal ist. Und da gibt es halt verschiedene Kombinationen. Einmal Batterien in Verbindung mit Gasturbinen, Batterien in Verbindung mit Brennstoffzellen oder eben auch ein ganz normaler Turbofan, so wie er heute fliegt, mit Unterstützung von Elektromotoren. Also ganz viele verschiedene Kombinationen und die tatsächlich, die haben das Potenzial, eben auch größere Flugzeuge antreiben zu lassen, ne?
Die EU hat beschlossen, dass Airlines immer mehr Biosprit tanken müssen. Bis 2050 sollen es 70% sein. Ist das machbar aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist so, ich sage mal, die Hauptumweltwirkung erzeugt halt der Mittelstrecken- und Langstreckenverkehr. Und die fliegen nun mal mit Kerosin und es gilt jetzt darum, dass wir schnellstmöglich was erreichen. Und deswegen ist natürlich jetzt der Einsatz von biobasierten Kraftstoffen, die praktisch direkt eingesetzt werden können im Vergleich zu Kerosin, sind natürlich das Mittel der Wahl. Nur wir sehen natürlich, dass die weltweite Menge an diesen Kraftstoffen natürlich äußerst begrenzt ist. Und jetzt hat die EU hat natürlich da auch ganz hochgesteckte Ziele ausgegeben. Auch das ist völlig in Ordnung. Wir müssen halt jetzt gucken, dass alles, was unter biobasierten Kraftstoff zusammengefasst wird, eben auch möglichst so nachhaltig gestaltet werden muss, dass wir damit nicht wie es in der Anfangszeit war, beispielsweise Futterpflanzen explizit anbauen und um damit dann Kraftstoff zu machen, sondern dass wir es möglichst aus organischen Abfällen herstellen. Und da gibt es auch bewährte Verfahren mittlerweile. Entscheidend ist, dass wir die Rohstoffquellen identifizieren und letztendlich auch den Anlagenbau dementsprechend ausrichten. Und dann ist weltweit ein sehr großes Potenzial dafür da, dass doch eben auch signifikante Mengen von Biotreibstoffen auch zur Verfügung stehen können für die Luftfahrt. Ne?
Sehen Sie vielleicht auch die Gefahr, aber dass sich die Airlines zu sehr auf diese Biokraftstoffe verlassen und dann andere Technologien jetzt in der Entwicklung vielleicht vernachlässigt werden?
Na, das glaube ich nicht. Also ganz klares Ziel ist es natürlich, die Biokraftstoffe als Brückentechnologie zu nehmen, damit wir möglichst schnell ins Handeln kommen. Aber natürlich Ziel ist es, die sogenannten E-Fuels langfristig einzusetzen, also Kraftstoffe, die synthetisch hergestellt werden, auf Basis von vom grünen Wasserstoff, also nachhaltig erzeugten Wasserstoff und eben CO2 aus CO2-Quellen, idealerweise entnommen aus der Atmosphäre, und die dann in einem Syntheseprozess und anschließenden nachfolgenden Prozess dann praktisch in kerosinartigen Kraftstoff umzuwandeln. Und das wäre natürlich dann ein sehr, sehr großer Schritt, um dann eben auch Mittel- bis Langstreckenflugzeuge sehr, sehr klimaverträglich fliegen lassen zu können.
Wie weit ist man denn da bei dieser Technologie? Funktioniert das schon im kleinen Maßstab oder?
Im kleinen Maßstab funktioniert das. Die Technologien sind auch als solches zum größten Teil erforscht. Aber entscheidend ist natürlich, dass wir den Energieeinsatz für die Herstellung dieser Kraftstoffe, dass wir den reduzieren, denn der ist zurzeit sehr hoch. Und das führt dazu, dass diese Kraftstoffe natürlich dann teuer sind. Und um natürlich das betriebswirtschaftlich sinnhaft erscheinen zu lassen, müssen wir daran arbeiten, dass eben der Anlagenbau oder die ganze Prozesskette eben deutlich wirtschaftlicher gestaltet werden kann, sodass eben diese Kraftstoffe eben dann auch attraktiv sind, sie auch betriebswirtschaftlich einzusetzen.
Ne? Sehen Sie die Zukunft der Luftfahrt oder des Fliegens auch so, dass es vielleicht, weil Sie jetzt die Kosten und so angesprochen haben, dass das jetzt nur mehr in Zukunft für sehr wohlhabende Menschen möglich ist?
Nö, das glaube ich nicht. Also ich sage mal so, wenn man sich die Preisentwicklung tatsächlich von Flugtickets angeguckt hat über die letzten Jahrzehnte, dann sind wir ja eigentlich vor Jahrzehnten war das ja noch ein Luxusgut, sind wir ja wirklich so weit runtergekommen, dass es ja praktisch schon eine sehr, sehr günstig zu habende Fortbewegung war. Und das ist wahrscheinlich zu weit gegangen. Ja? Also wir sind da zum Teil in so eine Preisspirale gekommen. Und insofern sehe ich da gar keine Probleme, dass auch wenn die nachhaltigen Brennstoffe teurer sind, dass das Fliegen jetzt so teuer wird, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Man muss auch berücksichtigen, bei so Mittel- bis Langstreckenflug machen ungefähr die Kraftstoffkosten 20 bis 25% des Preises aus. Der Rest, die anderen 3/4, werden durch andere Kosten verursacht. Und ich denke mal nicht. Also es wird teurer werden, ja, aber auch ein voll entwickelter Markt mit diesen Brennstoffen würde sich dann wieder regulieren und wahrscheinlich dann auch wieder günstiger werden. Ne?
Gibt es abgesehen von, wir haben jetzt gesprochen von Wasserstoff, von Elektroantrieb, Hybriden und von E-Fuels, gibt es davon abgesehen noch irgendwas Vielversprechendes am Horizont?
Gibt es, ja. Und zwar haben wir ja gesagt, oder wir sagen ja, in aller Munde ist eigentlich immer die CO2-Verringerung und viele, viele der Ziele liegen ja auf CO2-Minderung. Aber tatsächlich ist in der Luftfahrt ist es so, dass, das ist ein bisschen der Sonderfall, dass der Umwelteinfluss der Luftfahrt nur aus einem Drittel der CO2-Effekte besteht und zwei Drittel kommen aus den sogenannten Nicht-CO2-Effekten. Und diese Nicht-CO2-Effekte sind halt Folgeerscheinungen, die durch andere Emissionen hervorgerufen werden, da unter anderem als Hauptverursacher sind die Partikel, die das Flugzeug oder das Triebwerk ausstößt, also beispielsweise Ruß, der kann in der Atmosphäre, in der oberen Atmosphäre wirkt der wie so ein Kondensationskern und kann halt Wolkenbildung verursachen. Das sind die sogenannten Kondensstreifen, die Sie dann am Himmel sehen. Ne? Und diese Kondensstreifen bewirken halt zumeist in der Nacht eine erwärmende Wirkung der Atmosphäre. Und das kann man dann verhindern. Und das kann man eben dadurch verhindern, indem man diese Bereiche, wo das vermehrt auftritt, das sind kalte, sehr kalte, wasserdampfübersättigte Regionen in der oberen Atmosphäre, die kann man vermeiden, also rein flugtechnisch kann man die umfliegen und kann diesen Effekt fast bis auf null reduzieren. Und das heißt also, wenn ich auch ein Flugzeug herkömmlich wie bislang mit Kerosin betreibe und ich die Möglichkeit habe, diese Gebiete zu umfliegen, dann habe ich schon jetzt die Möglichkeit, die Nicht-CO2-Effekte deutlich, deutlich zu reduzieren des Fliegens und damit diesen Zweidrittelanteil schon sehr stark zu reduzieren. Ne? Und,
warum macht man das nicht längst?
Also warum macht man das nicht gleich? Das hängt damit zusammen, dass natürlich der Luftraum sehr gut gebucht ist. Das heißt, ich muss jetzt als Pilot oder als Fluglinie muss ich die Erlaubnis haben, beispielsweise von meiner Flugroute etwas abweichen zu können. Das ist keine große Abweichung, die man da fliegen muss. Etwas versetzt fliegen, etwas tiefer oder etwas höher. Und dann nach einer Zeit, das sind meistens so Gebiete, vielleicht 20, 30 Minuten, wo man so ein Gebiet umfliegt und geht dann wieder auf die normale Route zurück. Das heißt, man muss einmal die Flugverkehrsfreigabe bekommen, dass praktisch die Flugüberwachung sagt, okay, der Luftraum ist da frei, das kannst du nutzen. Wir müssen diese aktuelle Flugwetterinformation den Fluglinien, den Piloten zur Verfügung stellen. Das ist heute auch möglich. Und es kostet natürlich ein bisschen was. Also das Flugzeug fliegt ja möglicherweise ein bisschen länger. Das heißt also, die Betriebskosten gehen ein bisschen hoch. Aber den Hebelarm, den ich habe im Vermeiden dieser Nicht-CO2-Effekte, der ist viel höher. Das heißt aber, wir müssen jetzt in die zukünftige Gesetzgebung, müssen wir eben, ja, wie soll ich sagen, auf Neudeutsch Incentives, also müssen wir in die Regularien mit einpreisen, die halt eben die den Fluglinien, die das machen, dass die eben auch einen Bonus bekommen, um damit eben diese erhöhten Betriebskosten beispielsweise ausgleichen zu können, ne? Und das eben attraktiv zu machen.
Sehen Sie das schon irgendwo? Wird das schon irgendwo angedacht?
Also bislang, es gibt Experimente im realen Luftraum. Das DLR ist daran auch sehr, sehr wegweisend unterwegs. Und tatsächlich hat man diese Flüge gemacht, auch nicht nur mit einem Flugzeug, sondern auch mit verschiedenen Fluglinien, mit verschiedenen Flugzeugen und zeigt, dass es geht. Parallel dazu ist man jetzt eben auch an einer neuen Regulierung bzw. Gesetzgebung. Wie soll denn der zukünftige Bepreisung bzw. der Umgang mit den Klimazielen europaweit umgegangen werden. Das heißt, da gehen die Nicht-CO2-Effekte mit rein und auch die Maßnahmen, die man dagegen oder die man da ins Spiel führen kann. Und und das alles zusammen gibt halt die Grundlage dafür, dass wir das möglichst flächenweit umsetzen können, ne?
Ich wollte gerade fragen, das muss man eigentlich international lösen, dieses Problem? Oder geht das, dass Deutschland sich das selber verordnet und Österreich und einzelne Staaten oder die EU?
Idealerweise ist es weltweit. Aber es ist natürlich immer so, einige Länder sind Vorreiter, tun Gutes. Andere Länder weichen aus und versuchen da Mehrkosten und so weiter zu vermeiden. Entscheidend ist, dass man eine internationale Gesetzgebung hat, die eben denjenigen, die Gutes tun, auch entsprechende Boni gibt und diejenigen, die sich nicht dran halten oder die nicht mitmachen, eben dann entsprechend zahlen müssen. Und das ist jetzt Aufgabe der Erarbeitung dieser neuen Regularien, ne?
Wo werden die genau erarbeitet? Welche Institution ist da zuständig?
In den Ländern sind natürlich die Verkehrsministerien sind natürlich zuständig, die aber natürlich auch europaweit zusammengeschaltet sind und dann unter dem Dach der Europäischen Kommission natürlich da solche Leitlinien erarbeiten. Aber eben, es müssen dann eben auch, so wie Sie vorhin angesprochen haben, Airline-Verbände, wie zum Beispiel die IATA oder eben auch Organisationen wie ICAO für Standardisierung und gleichartige Verfahren, müssen natürlich da auch genau sich drauf abstimmen und sagen, so, wenn das jetzt die Marschroute ist, dann müssen wir natürlich gemeinsam so planen, dass wir das fliegen können. Und eben auch die Verkehrsregeln, so will ich es mal sagen, dies auch entsprechend berücksichtigen. Ne?
Sehr spannend jedenfalls. Also das mit dem, darf ich da noch eine Zwischenfrage stellen? Habe ich das vorher richtig verstanden, dass diese Punkte, wo man da nicht fliegen soll, also diese Gebiete, die sind immer unterschiedlich, je nach Wetter oder wie?
Die sind unterschiedlich, aber tatsächlich befinden sie sich immer in ähnlichen Breiten- und Längengraden. Also das ist nicht so, dass diese ständig weltweit irgendwo anders auftauchen. Also man findet einen sehr schönen Zusammenhang zwischen den typischen Flugwegen und dem Auftauchen dieser klimasensitiven Regionen, so sagen wir. Das ist ziemlich, ziemlich eindeutig, ne? Also das ist keine große Sucherei, und mit der heutigen Satellitentechnik sind die auch sehr gut identifizierbar, ne? Also man kann die umfliegen.
Haben Sie ein Beispiel für so ein Gebiet? Gibt es sowas über Europa oder mehrere?
Über Europa gibt es das, ja, aber es ist halt auch viele, viele Gebiete sind halt über Nordamerika, überm Atlantik oder eben auch in Gebieten Ostasiens, ja. Also das sind so typische auftretende Gebiete. Und wenn da eben auch noch der Langstreckenverkehr regelmäßig durchgeht, dann ist es da am ehesten sinnvoll, da anzusetzen, ne?
Das ist total spannend. Ich glaube, dass man das so in allgemein gar nicht, dass das nicht viele Leute wissen,
Nee,
denke ich.
glaube ich auch nicht.
Hat man dadurch die Corona-Phase, wo einfach fast kein Flugverkehr war, auch was lernen können, dass man gesehen hat, okay, das ist wirklich ein großer Impact?
Ja, tatsächlich, die Corona-Phase war für die Luftfahrt, also zum großen Teil natürlich schädlich. Das ist, glaube ich, bekannt. Aber es hat eben auch die Möglichkeit gegeben, das ganze Bild mal neu zu betrachten, und hat auch einen ganz starken Umdenkprozess eingeleitet, ne? Und aus diesem Umdenkprozess, die Luftfahrt hat sich eigentlich immer nach Krisen neu gut erfunden, ist man halt jetzt eben auch rausgekommen und hat gesagt, so, dann lass uns doch mal das Fliegen jetzt anders andenken. Und seitdem sind natürlich auch eben diese Möglichkeiten mit den Vermeidungen der Nicht-CO2-Effekten, die man schon eigentlich in der Forschung lange weiß, die sind jetzt recht populär geworden, ne? Und da ist ziemlich viel Druck jetzt auch hinter, ne? Die umzusetzen.
Eine Frage hätte ich noch, welche Möglichkeiten gibt es denn abseits neuer Technologien? Ich denke da zum Beispiel an die Kostenwahrheit beim Fliegen. Derzeit wird Kerosin ja nicht besteuert, wodurch das Fliegen im Vergleich zur Bahn zum Beispiel sehr billig ist.
Naja, Ziel dieser neuen Regularien, die man jetzt aufsetzt, auf Basis, ich sag mal, der vorhandenen Taxierungssysteme, ist es ja genau das, dass man sagt, das, was man als Wirkung, die nicht klimaverträglich ist durch den Luftverkehr, dass man die insofern besteuert, als dass man sagt, diese Gelder, die dadurch eingenommen werden, die werden eben in Zukunft genau dafür verwendet, dass man Technologien erforscht oder entwickelt, die möglichst klimaverträglicher sind und die möglichst auch schnell zum Einsatz zu bringen. Und nicht, wie bislang, zum Teil Einnahmen, ob das jetzt direkte Steuern auf Kraftstoffe waren oder aus anderen Einnahmequellen, die in Projekte zu bringen, die das Label Klimafreundlichkeit oder Grün trugen, wo aber relativ schwer durchschaubar war, ist denn wirklich der Nutzen der, den man in diesen Projekten verspricht. Also das soll auf jeden Fall dahingehend verbessert werden, dass man sagt, so, also wir setzen das Geld tatsächlich ganz gezielt dort ein, wo wir tatsächlich einen großen Hebel auf die Verbesserung der Klimawirkung haben, ne? Und das ist praktisch möglichst dort wieder einzuzahlen, wo wir fortschrittliche Klimatechnologien entwickeln und einsetzen, ne? Das ist genau das Ziel. Also eine reine Besteuerung des Brennstoffes, was auch immer der sein mag, würde nicht helfen, weil das Geld möglicherweise aus Einnahmen irgendwo hin diffundiert und für was anderes eingesetzt wird. Ziel ist es tatsächlich, eine Ursache-Wirkung herzustellen und die Einnahmen genau wieder zur Verbesserung einzusetzen. Ne? Das ist genau das Ziel.
Mehrere Unternehmen arbeiten schon an Flugtaxis. Die sollen so bis zu 5 Personen transportieren können. Wann werden wir solche im Alltag denn sehen?
Im Alltag weiß ich nicht, aber es ist ja geplant von, beispielsweise haben ja auch deutsche Hersteller beziehungsweise auch deutsche Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und es ist ja zum Beispiel auch geplant, dass das nächstes Jahr auf der Weltausstellung in Paris eben auch die erste Demonstration so eines Flugtaxi-Transfers halt tatsächlich in Europa dann mal vorgeführt wird, nachdem das in Asien schon erfolgt ist. Und dann wird man sehen, also vieles hängt natürlich von der Akzeptanz ab, wie solche Gefährte angenommen werden und natürlich aber auch, wie die Preissituation ist. Und dann muss sich dafür ein Markt entwickeln oder auch nicht. Also das ist, von der Technologie ist man mittlerweile fast so weit, dass man sagt, okay, man traut sich das zu. Aber natürlich steht das am Anfang und man muss halt eben gegen bestehende Transportsysteme sich behaupten. Und da ist natürlich wie immer der Preis ein ausschlaggebendes Kriterium.
Reden wir da von großen Entfernungen, also oder nur von innerstädtischen Taxis?
Ja, es wird ja oft von diesem interurbanen Luftverkehr gesprochen. Also das sind mit Sicherheit sind das kleine Strecken, Zubringerstrecken, beispielsweise von einem Flughafen an den Rand einer Stadt. Auch diese ursprünglichen Ideen, bis in die Stadt reinzufliegen, sind, glaube ich, viele, viele Entwickler oder viele Firmen auch von abgewichen, weil es doch ziemlich viel Unwägbarkeiten und Aufwände gibt. Und deshalb sind also, ja, ich sag mal, zukunftsweisende Konzepte, dass man praktisch am Stadtrand bleibt, dort irgendwie Bahnhöfe, Flugbahnhöfe, wie auch immer man das nennen mag, einrichtet, mit dem man praktisch einen schnellen Transfer von der Peripherie in die Stadtnähe bekommt. Ne? Also so in dieser Art sind da zurzeit die Projekte.
Meine letzte Frage ist eine persönliche. Mit welchem Verkehrsmittel fahren denn Sie heuer auf Urlaub?
Tatsächlich mit dem Auto, aber natürlich auf beruflicher Art bin ich natürlich auch sehr oft mit dem Flugzeug unterwegs, was mir aber auch, gebe ich ganz ehrlich zu, Spaß macht und auch zum Teil sehr effizient ist. Ne? Also ich versuche natürlich da, wo es möglich ist, auch am Boden zu bleiben und bodengebunden zu fahren. Aber man weiß ja auch, wie es mit unserer Verkehrssituation am Boden, sowohl bei Autos als auch bei der Bahn, aussieht. Es ist auch nicht immer so leicht, dann zeitgerecht zu seinem Ziel zu kommen. Und deshalb ist da, wo eine Flugstrecke existiert, ist das natürlich immer das Mittel der Wahl. Dann.
Gut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Das war Markus Fischer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter @profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple oder iTunes. Das war's für heute. Bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter.